damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute tauchen wir ein wenig ab in die Welt der Gesteine und Mineralien, aber naja, es wird jetzt keine Geologiefolge oder in irgendeiner Form hier eine Lehrstunde über Gesteine, sondern natürlich, wie immer, im Kontext China und Wirtschaft. Und da spielt natürlich auch die Geopolitik beim Thema seltene Erden eine ganz wichtige Rolle. Seltene Erden klingt immer so ein bisschen exotisch, fast schon mystisch. Was verbirgt sich dahinter? Die meisten wissen das, glaube ich, so ein bisschen. Es sind 17 Metalle insgesamt und der Name ist auch ein bisschen irreführend dahingehend, dass er suggeriert, dass die Erden selbst, also die Metalle, selten sind, aber das stammt eigentlich noch aus einer Zeit, wo diese erst entdeckt wurden im 18. Jahrhundert und es sind eher die Mineralien, in welchen sie sich sozusagen befinden, die selten sind. Damit will ich sie auch schon belassen. Wen das ja besonders interessiert, der kann sich den Wikipedia-Eintrag dann auch selbst durchlesen. Hier geht es natürlich heute vielmehr darum, welche Rolle China dort spielt. Und da muss man auch ganz kurz dazu sagen, dass diese Elemente halt mittlerweile, gehe ich später nochmal drauf ein, unverzichtbar sind, vor allem für moderne Technologien. Also sie stecken in Smartphones, auch in Windkraftanlagen, in Lasern, in Elektromotoren natürlich, in LED-Leuchten, militärische Ausrüstung. Aktuell besonders wichtig, hat man das Gefühl. Und China hat sich hier eine extrem starke Position erarbeitet. Jetzt muss man überlegen, warum. Und das ist wirklich interessant, denn das war nicht immer so. Also in den 1980er Jahren waren eigentlich die USA, Australien, Kanada die mit den großen Vorkommen. Und obwohl der Abbau dort teuer war und natürlich sehr umweltbelastend, hat man es irgendwie gemacht. Ja. Es war irgendwann so, dass China das natürlich ja nicht nur strategisch übernommen hat, sondern auch kostengünstig gemacht. Und vor allem ist es ein sehr dreckiges Geschäft. Und da haben alle gesagt, das ist aber gut, wenn ihr das macht. Wir kriegen es günstiger und wir haben den Mist nicht vor unserer Haustür, den wir wegkehren müssen, buchstäblich. Und dann wurde eben ja nicht nur die Förderung von China immer mehr übernommen, und das ist ganz, ganz wichtig, sondern auch die Weiterverarbeitung, ja, mit hochspezialisierten Raffinerien, Trennverfahren, wo sich China auch eine Expertise über die Jahre erarbeitet hat, die keiner hat. Ja, also Kosten, das eine, aber auch das Know-how. Und heute, die Statistik, die ich hier gefunden habe, sagt, dass China zwar nur 60% des global geförderten Rohmaterials sozusagen beansprucht, aber Raffinerierung und Veredelung liegen bei fast 90%. Das ist natürlich massiv und hängt, wie gesagt, damit zusammen, dass China das so gefördert hat und das war auch eine Zeit lang sogar noch eher privat getrieben und irgendwann hat man das aber immer mehr zur Staatssache gemacht, weil es eben auch ja militärisch besonders brisant ist. Und das heißt, dass viele ehemals private Raffinerien verstaatlicht wurden. Und damit ist im Prinzip auch dieses gesamte Ökosystem, ja, von der Genehmigung bis zur Förderung, also inklusive der Exportentscheidung, ist quasi politisch steuerbar. Ich meine, wäre es rein privat sozusagen immer noch, wisst ihr, in China würde auch dort natürlich die Regierung Einfluss einnehmen können. Aber so ist es halt quasi noch unmittelbarer. Und ja, also wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, da ist es im Prinzip noch gravierender mit der Abhängigkeit, denn China deckt rund 98% sagen, da können wir noch gleich rund 100 sagen. Ja. Also China deckt ca. 98% des europäischen Bedarfs an seltenen Erden. Die Tendenz ist auch relativ gleichbleibend, also da hat sich wenig geändert. Das heißt, hier haben wir natürlich in Europa ein strategisches Risiko. Wie ich dieses Risiko bewerte, wie man das lösen kann, auch das am Ende dieser Episode. Ja. Was natürlich hier ein großes Problem ist, ist vor allem für uns, dass wir ja auch sagen, hey, grüne Technologien ist die Zukunft. Und die funktionieren natürlich ohne diese seltenen Erden, habe ich eingangs erwähnt, überhaupt nicht. Das heißt, ich kann ja auch nicht einfach mal sagen, okay, wir suchen uns einen anderen Weg. Können wir vielleicht anderweitig irgendwelche Rohstoffe verwenden? Brauchen wir die überhaupt so? Ja. Also, dass wir vielleicht im, ja gut, militärisch rüsten wir auch auf, also da brauchen wir es auch. Dass wir jetzt vielleicht im Bereich, ja, sagen wir mal, Smartphones oder auch E-Autos ohnehin jetzt nicht die großen Produzenten mehr sind, kann man sagen, ja gut, kommt jetzt hier entgegen. Aber wie gesagt, alles, was mit Umwelttechnologie zu tun hat, da, ja, brauchen wir das. Und hier kommt jetzt eine, ja, interessante Entwicklung ins Spiel, beziehungsweise eine Meldung vor wenigen Tagen, da hat auch unter anderem das Handelsblatt ganz groß darüber berichtet und die geht in die Richtung, dass China jetzt Exportkontrollen für bestimmte seltene Erden einführt. Ja. Betroffen sind vor allem Mineralien für die Hochleistungsmagnete in E-Autos, Windrädern, Rüstungssysteme, also was ich eben schon so ein bisschen erwähnt habe. Konkret ist es so, dass wer zukünftig diese Produkte aus China einführen will, spezielle Genehmigung braucht des Handelsministeriums. Das hat man vor einiger Zeit schon mal gemacht mit Gallium und Germanium. Das sind keine seltenen Erden. Aber also das ist auch nochmal so, im Prinzip kann man das noch weiterspannen. Also es sind ja nicht nur seltene Erden. China fördert ja noch andere Sachen. Aber im Prinzip, ja, wir reden halt oft über seltene Erden. Nehmen wir das mal im Prinzip stellvertretend für alle wichtigen Rohstoffe. Und das klingt erstmal nach einem kleinen bürokratischen Detail, hat aber dramatische Folgen für Lieferketten. Und man hat jetzt schon gesagt, dass ja im Prinzip erstmal unklar ist, wie lange dann die Bearbeitungsdauer für solche Genehmigungen dauert. Ja, und viele Zulieferer haben jetzt wohl schon berichtet, dass ja möglicherweise Ausfuhren blockiert werden, bestenfalls nur verzögert. Und dass vor allem, ja, das war das Handelsblatt auch so geschrieben, mittelständische Hightech-Zulieferer ja bereits Produktion zum Beispiel von Lasersystemen drosseln, weil sie einfach ja nicht genau wissen, wann geliefert wird oder dass sie teilweise sogar schon Engpässe haben. Und es betrifft auch andere Länder. Frankreich hat ein Problem und das ist ja im Prinzip so, dass dort die EU jetzt ein bisschen Alarm schlägt, ja, wie immer, und es nicht so wirklich die großen Alternativen gibt, weil selbst wenn man die Alternativen vorkommen, wo sind die? In Afrika, in Australien, in Kanada, erschließen würde, was fehlt, ich habe es eingangs erwähnt, die Verarbeitungskapazität. Denn wie gesagt, die Raffinerie ist quasi komplett in China. Das war auch wieder vor einiger Zeit schon sehr, sehr amüsant, als die USA plötzlich gesagt hat, hey, wir machen jetzt wieder unseren eigenen Prozess bei seltenen Erden. Wir fördern wieder selbst und ja, das können sie teilweise. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben das Rohmaterial nach China verschifft. Die haben das dann veredelt, um es einfach auszudrücken, und dann zurück in die USA geliefert. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem an der Sache. Es kann eben keiner, so wie China. Also weder in der Masse noch für die Kosten. Und das ist halt einfach sozusagen aus unserer Sicht eine Misere, in der wir uns befinden. Ein weiteres Problem ist an dieser Stelle, dass diese ganze Industrie auch natürlich trotzdem ein sehr schlechtes Image hat, sich keiner wirklich rantraut. Also man hätte natürlich frühzeitig investieren können, hat aber keiner gemacht. Das heißt, China hat sogar dort in diesen Ländern, über die ich gerade gesprochen habe, auch Zentralasien, Südamerika zusätzlich, über Joint Ventures auch dort im Prinzip die Lagerstätten teilweise sogar eingenommen. Also es ist fast unmöglich, irgendwie China hier komplett zu umgehen. Und klar ist natürlich, China nutzt hier die seltenen Erden für Geopolitik. Ganz klar. Also da braucht man sich groß drüber zu reden oder das erstmal sozusagen in Frage zu stellen, sondern China hat natürlich ihr Druckmittel, ja, und möchte die Hebel, die sie haben, auch nutzen. Warum macht China das genau jetzt? Also das ist natürlich jetzt ein Stück weit spekulativ, aber man kann schon davon ausgehen, dass es auch mit den globalen Zöllen auch zu tun hat und mit eben auch ja, gesamtpolitischen Entwicklungen. Denn man hat sich ja lange gefragt, gerade so auch 2018, als der erste Handelskrieg zwischen den USA und China sozusagen entfacht wurde, warum hat China so wenig entgegengesetzt? Und aus meiner Sicht war es eben so, dass China damals auch noch nicht die Position hatte wie jetzt, aber sie hätten damals auch schon das anders spielen können, weil sie waren damals im Prinzip bei seltenen Erden auch schon so stark. Und viele haben gesagt, hoffentlich machen sie das nicht. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass ich einfach mal gucken oder einfach mal so ein paar Warnschüsse vor den Bug geben und da einfach auch mal zeigen, okay, wenn ihr versucht, uns in irgendeiner Form zu attackieren, auszubremsen, unnötig zu attackieren, dann können wir eben jetzt unsere Mittel nutzen, die teilweise mittlerweile mehr wehtun als eben früher und die auch letztendlich für uns alternativlos sind, die wir so nicht einfach umgehen können. Ja, ja, es gab natürlich in Europa, es gab da diesen Critical Raw Materials Act und ja, alles Mögliche. Da gab es Ziele, bis 2030 wollten wir mindestens 40% des Verbrauchs an kritischen Rohstoffen innerhalb der EU selbst verarbeiten. Ja, davon sind wir natürlich, also ja, Meilen von entfernt. Also ich meine, wir haben ja viele Ziele, die utopisch waren, wie zum Beispiel die Elektroautoquote auf ein gewisses Niveau heben bis dann und dann. Aber diese Ziele waren theoretisch erreichbar. Aber bei diesen Rohstoffen ist halt einfach ja, komplett abwegig. Ja. Also da können wir auch wieder ins Thema Inflation reingehen. Aber wie gesagt, es ist an dieser Stelle auch einfach gar nicht machbar für uns. Wir können das nicht. Ja, weder sind wir bereit, irgendwelche Umweltkonsequenzen zu tragen, noch können wir die Sachen fördern. Von den Preisentwicklungen will ich jetzt hier gar nicht sprechen, denn ja, so ein E-Auto soll ja auch keine 500.000 Euro dann kosten oder das iPhone. Denn am Ende wollen wir auch, dass die Produkte ja noch bezahlbar sind. Ja, was sind jetzt sozusagen die Konsequenzen und die Folgen? Also, klar, es wird wieder alles überdacht. Westliche Staaten beginnen wieder, ihre Industriestrategien zu überdenken. Und statt sich auf, ja, sagen wir mal, globale Effizienz zu überlassen, was mein Vorschlag wäre, wird dann wieder eine Debatte gestartet über sogenanntes Friendshoring oder Resilienz. Dann werden wieder Strategien ausgearbeitet. Ja, Friendshoring heißt, man versucht eben dann von Ländern wie Australien, Vietnam, Chile, Brasilien zu beziehen. Habe ich aber auch, glaube ich, klar gemacht, dass das keine Komplettalternative ist. Dann rücken auch wieder eben die Minen in Kalifornien plötzlich oder in Grönland in den Vordergrund. Ist alles nicht wirklich zielführend, ist aus meiner Sicht reine Symbolpolitik, teilweise auch Populismus, der da betrieben wird. Also ohnehin ist das was nur langfristig funktioniert. Da hat auch China ja wirklich jahrelang gebraucht, bis sie das so aufgebaut hatten. Und diese Weichenstellung brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu probieren. Das ist absolut sinnlos. Aus meiner Sicht ist es einfach so, und da bin ich jetzt bei einem, ja, sozusagen Lösungsvorschlag, den ich aber über viele Dinge drüber stülpen würde. Und das ist, dass man einfach mal anerkennen muss, auch ganz, ganz realistisch, ja, dass Chinas Dominanz einfach das Resultat ist von jahrzehntelanger strategischer Planung. Ja. Und wir bräuchten auch Jahrzehnte, um das zu brechen. Dass jetzt nicht unbedingt jeder Politiker sich vor die Kamera stellt und das so ausspricht wie ich jetzt. Hey, verstehe ich. Ja. Das will man sich jetzt nicht eingestehen. Aber wenn man quasi genau das Gegenteil irgendwie teilweise behauptet und suggeriert, dass man da irgendwie rauskommt und mit relativ viel aufwendenden Strategien arbeitet, die aber absolut hirnrissig sind, dann ist es aus meiner Sicht sehr debattierbar, ob sowas wirklich unsere Wirtschaftsunion vertreten sollte. Und ja, es eröffnet einfach auch wieder die grundsätzliche Frage, will der Westen weiter versuchen, in jeder Branche sich von China zu entkoppeln? Oder macht es nicht Sinn, eben diese Abhängigkeit zu akzeptieren? Ja, weil es ist eben einfach auch so, dass wir davon ja profitiert haben und es vielleicht mehr Sinn macht, einfach hier völlig offen uns einzugestehen. Natürlich, das Problem, das sehe ich auch, man will es nicht erpressen lassen. Aber China ist jetzt auch kein Land, was unnötig im Regelfall Druck ausübt oder einfach sinnlos, ohne Anhaltspunkte, ohne eine starke Motivation andere Länder erpresst, sondern natürlich aus ihrer Sicht reagieren sie auf gewisse Entwicklungen. Das kann man natürlich immer von verschiedenen Perspektiven sehen, ob das jetzt legitim ist, in so einem Fall zum Beispiel, ja. Oder wenn ja für jede Taiwan-Flagge, die irgendwo hingehängt wird, wird China sozusagen in einer Form über sowas Druck ausüben. Klar, das kann man natürlich, verstehe ich auch, das kann man natürlich kritisieren und kritisch diskutieren. Aber grundlegend ist es ja schon so, dass China auf eher größere Vorkommnisse reagiert, ja. Und jetzt nicht komplett irgendeinen Export einstellt, weil mal einer was Böses über Chinesen gesagt hat, ja. Und aus meiner Sicht, damit beende ich das jetzt. Ihr könnt euch ja selbst Gedanken dazu machen oder wie ihr das auch seht. Für mich ist es ganz einfach. Diesen, nennen wir ihn mal Rohstoffkrieg, können wir nicht gewinnen. Wir müssen ihn aber auch nicht verlieren. Weil es eben da auch einfach Kompromisse gibt und Zwischenlösungen, die übrigens Jahre, man kann fast sagen Jahrzehnte, sehr gut funktioniert haben. Warum sollen die plötzlich nicht mehr funktionieren? Warum muss man plötzlich alles versuchen, invers irgendwie zu verändern, boykottieren, hinterfragen, umzukrempeln, umzugraben? Warum nicht einfach überlegen, die letzten Jahre, Jahrzehnte lief es eigentlich ganz ordentlich. Natürlich verändern sich gewisse Parameter und man muss auch Sachen überdenken, aber muss man jetzt sich zwanghaft gegen eigentlich ein Land sozusagen wehren, was uns bis heute stark macht, im Sinne von, wir kriegen relativ viel Produkte, Rohstoffe, die uns helfen, ein gutes Leben zu führen, die wir uns so nicht leisten könnten. Ja, das ist mal so die Frage, die ich jetzt hier einfach in den Raum werfe. Sollte jetzt nicht zu philosophisch sein, aber wenn es ein bisschen philosophischen Anklang hat, dann passt es auch, denn China ist ja genau wie Deutschland ein Land der Philosophen, wenn auch ein bisschen anders. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, jian.